SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Juni 774. Karl der Große nimmt den Titel Rex Francorum et Langobardorum an.
Der Papst hat Karl den Großen zu Hilfe gerufen.
Das Oberhaupt der Christenheit in Rom wird vom Reich der italienischen Langobarden bedroht. Die byzantinischen Kaiser im Osten, zu deren Staatsgebiet Rom damals offiziell noch gehört, bieten keinen ausreichenden Schutz mehr. Den erhofft sich der Papst nun vom mächtigsten Reich nördlich der Alpen, dem der Franken.
Karl ließ sich durch die Bitten und Beschwörungen des römischen Bischofs Hadrian dazu bewegen, den Langobarden den Krieg zu erklären.
Schreibt Einhard, Zeitgenosse und Biograf Karls des Großen. Der Frankenkönig ergreift also die Gelegenheit, meint 1200 Jahre später der Mittelalterhistoriker Professor Matthias Becher von der Universität Bonn.
Etwas lapidar gesagt, im Jahr 773 überschreitet Karl der Große mit seinem Heer die Alpen.
Eigentlich sollte ich jetzt die großen Schwierigkeiten und Anstrengungen beschreiben, die Karl und seine Franken beim Alpenübergang nach Italien überwinden mussten.
Macht Einhard aber nicht.
Karl bekriegt den Langobardenkönig Desiderius, schließt den in seiner Hauptstadt Pavia ein, 9 Monate lang. Und nach diesen 9 Monaten muss Desiderius kapitulieren, wird gefangen genommen, ins Frankenreich transportiert und dort in einem Kloster interniert. Und Karl der Große wird also am 5. Juni zusätzlich zu seiner Würde als König der Franken auch zum König der Langobarden erhoben.
Eine förmliche Königswahl gibt es nicht. Karl bemächtigt sich des langobardischen Königsschatzes und nennt sich fortan Rex Francorum et Langobardorum. Der Sieg eröffnet ihm eine Zukunft, mit der er zu Beginn des Krieges wohl nicht gerechnet hat. Noch mitten in der Belagerung von Pavia, aber reist er als erster fränkischer Herrscher zu Ostern des Jahres 774 nach Rom.
Auf den Stufen von St. Peter wartete der Papst. Sie umarmten sich und betraten mit Lobgesängen die Kirche. Der ganze Klerus und alle Diener Gottes riefen mit lauter Stimme: Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Solcher Pomp gilt sonst nur kaiserlichen Statthaltern aus Byzanz. Papst Hadrian widmet Karl sogar ein Gedicht.
Der Frankenkönig wird die hochmütigen Völker mit seinen göttlichen Waffen niederwerfen. Karl wird siegreich in Pavia einziehen, den Nacken des treulosen Desiderius zertreten und das Langobardenreich übernehmen.
Und er schließt mit den Worten:
Auf diesem heiligen Thron glänzt der große König Karl, Carolus Magnus Rex.
Zum ersten Mal erscheint hier der Beiname, der untrennbar mit dem berühmtesten mittelalterlichen Herrscher verbunden ist. Karl der Große.
Charlemagne.
Im Französischen.
Er wird ja Karl und Groß in ein Wort geschrieben.
Das alles geschieht noch während der Belagerung von Pavia. Karl dürfte spätestens jetzt seine Möglichkeiten erkannt haben. 2 Monate später besiegt er die Langobarden und wird damit zum Eroberer Italiens.
Seit dieser Zeit führt er auch offensiver als zuvor den Titel eines Patricius Romanorum.
Des Schutzherrn Roms, verliehen vom Papst am 16. Juli 774.
Rex Francorum et Langobardorum. Adque Patricius Romanorum.
Karl dem Frankenkönig werden quasi kaiserliche Würden übertragen. Doch bis zur tatsächlichen Kaiserkrönung vergehen noch über 26 Jahre. Karl der Große stammt aus dem Geschlecht der Karolinger. Sein Vater und Großvater sind sogenannte Hausmeier unter der ersten fränkischen Königsdynastie der Merowinger. Als Manager des gesamten königlichen Haushalts kontrollieren sie faktisch die oft minderjährigen Könige und werden so mächtig, dass Karls Vater Pippin 751 selbst nach dem Königstitel greift. Da ist sein Sohn Karl 3 Jahre alt.
Ich halte es für sinnlos, von Karls Geburt, Kindheit und Jugend zu erzählen, da heute niemand mehr lebt, der Auskunft darüber geben könnte.
Schreibt Biograf Einhard Jahrzehnte später. Eine Kindheit im heutigen Sinn hat Karl auf keinen Fall. Schon als Sechsjähriger wird er ausgeschickt, um den damaligen Papst Stephan im Frankenreich zu empfangen. Mit 12 Jahren ist er nach dem Gesetz rechtsfähig. Karl und sein jüngerer Bruder Karlmann begleiten den Vater auf zahlreichen Feldzügen.
Kinder und Jugendliche werden dazu erzogen, Härten und Widrigkeiten wie Hunger, Kälte und Sonnenglut zu ertragen,
schreibt ein unbekannter Autor des 9. Jahrhunderts.
Wer nicht bis zur Pubertät im Reiterkampf ausgebildet ist, wird diese Fähigkeit nur noch mit Mühe erlangen.
768 stirbt sein Vater Pippin. 3 Jahre später auch sein Bruder Karlmann. So wird Karl mit 23 Jahren der alleinige Herrscher des Frankenreichs.
Er war von hervorragender Größe, denn seine Länge betrug, wie man weiß, 7 seiner Füße.
Als Karls Skelett 1861 in Aachen exhumiert wird, berechnet man seine Größe auf stattliche 1,92 Meter. Einerseits beschreibt Einhard Karl den Großen als idealen Herrscher.
Zum anderen bemüht er sich aber durchaus darum, auch den privaten Karl vorzuführen oder so einen semi-privaten Karl. Etwa Karl, wie er im Bad in Aachen sitzt und die warmen Quellen genießt.
Darum baute er sich auch zu Aachen einen Königspalast und wohnte in seinen letzten Lebensjahren beständig darin.
Und dann auch großzügig alle Leute, die in der Nähe sind, einlädt, zu ihm zu kommen, bis hin zur Leibwache, die sozusagen dann auch das Bad besteigen soll, statt den Kaiser zu bewachen.
Sodass bisweilen 100 und mehr Menschen mit ihm badeten.
Einhard stellt ihn da so auch ein bisschen als jovialen Patriarchen dar, der auch ein bisschen viel redet und sich selbst gerne reden hört.
Sodass er sogar geschwätzig erscheinen konnte.
Zum anderen erwähnt er auch so die eine oder andere Schwäche, dass Karl der Große zu viel gegessen hat, insbesondere zu viel gebratenes Fleisch und den Rat der Ärzte in den Wind geschlagen hat, doch eher auf gekochtes Fleisch auszuweichen oder auf Gemüse.
Im Essen konnte er jedoch nicht enthaltsam sein. Vielmehr klagte er häufig, dass Fasten schade seinem Körper.
Solche Einzelheiten streut Einhard durchaus in sein Werk ein. Die Forschung ist sich eigentlich einig, dass man so einen gewissen Einblick in den Charakter des Herrschers schon gewinnen kann.
Der joviale Karl im Bade steht in deutlichem Kontrast zu Karl, dem Kriegsherrn. Historiker haben errechnet, dass Karl in seinen rund 45 Regierungsjahren in Summe nur 2 Jahre keinen Krieg führt.
In jedem Jahr ein Kriegszug. Und wenn mal kein Kriegszug stattfindet, wird das auch eigens vermerkt. In diesem Jahr ohne Feindberührung.
Feldzüge in Spanien, in Bayern gegen die Slawen, Hunnen und Dänen. Und 30 Jahre lang führt er parallel immer wieder Krieg gegen die verschiedenen Sachsenstämme.
Kein anderer Krieg ist von den Franken mit ähnlicher Ausdauer, Erbitterung und Mühe geführt worden.
Über die Gründe, die zum Sachsenkrieg geführt haben, streitet sich die Forschung in der Tat bis heute,
sagt Matthias Becher.
Es gibt ein Lager, das sagt, ja, Karl der Große führt hier von Anfang an einen gezielten Missions- und Eroberungskrieg. Es geht ihm von Anfang an darum, die Sachsen zu unterwerfen und dem Christentum zuzuführen.
Expansion und gleichzeitig Christianisierung als einigendes Band des Riesenreiches spielen für Karl den Großen eine zentrale Rolle.
Zum anderen wird man sicherlich auch sagen können, dass Karl der Große den Krieg gegen die Sachsen auch als Chance gesehen hat, seinen Adel zu beschäftigen.
Und nicht zu vergessen, um reiche Beute zu machen, damit den Adel zu belohnen und bei Laune zu halten. Das trifft auf all seine Kriegszüge zu. Wie aber kann Karl der Große anschließend ein Reich einen, das um das Jahr 800 von den Pyrenäen bis an die untere Donau, von Süditalien bis an die Nordseeküste reicht?
Es geht ihm darum, in seinem Reich eine Kirche zu schaffen, die gleichsam auf einer gemeinsamen Bildungsbasis aufbaut.
Persönlicher Wissensdurst, seine lateinischen und griechischen Sprachkenntnisse, die Liebe zu den schönen Künsten, so berichtet Einhard, all das habe Karl motiviert, antike wissenschaftliche Texte zu sammeln, bedeutende Gelehrte an seinen Hof einzuladen und die sogenannte karolingische Bildungsreform auf den Weg zu bringen.
Es geht Karl dem Großen nicht um eine Wiederbelebung der Antike, sondern für ihn steht insbesondere die Ausbildung der Kleriker und Mönche im Vordergrund.
Und das aus gutem Grund.
Denn mit der Bildung der Kleriker war es vor Karl dem Großen nicht weit her. Fast sprichwörtlich ist die Beobachtung des Bonifatius, der einen Priester dabei ertappt hat, wie er in nomine patria filiae et spiritus sancti getauft hat, also im Namen des Vaterlandes, der Tochter und des Heiligen Geistes.
Donnerwetter! Im Namen des Vaterlandes, der Tochter und des Heiligen Geistes? Ist ein so verunglückter Taufspruch überhaupt gültig? Schlechte Ausbildung der Priester, mangelhafte Kenntnisse der Liturgie, vieles liegt im Argen. Karl der Große aber will eine Kirche des Frankenreichs nach römischem Vorbild.
Das ist letztlich der eigentliche Inhalt der karolingischen Bildungsoffensive, diese bessere Aufstellung der Kirche und auch Vereinheitlichung.
Im Winter des Jahres 800 reist Karl der Große zum vierten und letzten Mal nach Rom. Wieder hat ihn ein Papst zu Hilfe gerufen, diesmal Leo der Dritte.
Die Römer hatten Papst Leo die Augen ausgestochen und die Zunge herausgerissen. Er sah sich gezwungen, König Karl um Schutz zu bitten.
Wie 26 Jahre zuvor zieht Karl über die Alpen, diesmal um die Zustände der Kirche in Rom zu ordnen. Und schwupps, so schreibt der Biograf Einhard, wird Karl am Weihnachtstag zum Kaiser gekrönt.
Es war ihm anfangs so zuwider, dass er erklärte, er würde die Kirche selbst an diesem hohen Feiertag nicht betreten haben, wenn er die Absicht des Papstes geahnt hätte.
So war es sicher nicht. Einhard signalisiert nur rhetorische Bescheidenheit. Denn zu eindeutig klingt der Brief des Mönches Alcuin, in dem er Karl nach Rom ruft.
Die Ordnung der Welt ist ins Wanken geraten. Der apostolischen Hoheit ist Schreckliches zugestoßen. Der Kaiser im zweiten Rom in Konstantinopel ist in gottloser Weise von seinen eigenen Leuten entmachtet worden. Es gibt nur noch eine Person, die mit königlicher Würde ausgestattet ist. Allein in deinen Händen, Karl, liegt das Heil der Kirche Christi.
Also auch bei der Kaiserkrönung Karls des Großen kann man sagen, er ist ein Meister im Ausnutzen von Gelegenheiten.
So verschmelzen jetzt unter Karl dem Großen das antike Imperium Romanum und das Frankenreich zum christlichen Abendland. Rund 1200 Jahre später wird man Karl den Großen nach 1945 als Vater des modernen Europas vereinnahmen. Doch Matthias Becher mahnt zur Vorsicht.
Man darf bei der Inbesitznahme der Geschichte sicherlich nicht zu weit gehen. Die Methoden etwa, mit denen Karl der Große Europa geeint hat, die wollen wir uns ja ganz sicherlich nicht zu eigen machen.
So sieht es auch der Mittelalterhistoriker Johannes Fried.
Für Karl gab es nie ein politisches Europa. Eine solche Vorstellung ist ganz modern. Karl selbst hatte allenfalls einen ganz vagen geografischen Begriff von Europa und nicht mehr.
Nach mittelalterlicher Vorstellung aber sind der Papst und der fränkische Kaiser damals nun die höchsten Inhaber geistlicher und weltlicher Macht. 14 Jahre nach der Kaiserkrönung stirbt Karl der Große mit 66 Jahren in seinem Lieblingsdomizil Aachen.
Im Zeitzeichen erinnerte Martha Heimbach an den 5. Juni 774, als Karl der Große den Titel Rex Francorum et Langobardorum annahm. Zeitzeichen morgen über Hans Aspergers Doktorarbeit Die autistischen Psychopathen im Kindesalter.